Vamos ao Senhor por mais uma mensagem nessa conferência.
Wir danken dem Herrn für eine weitere Botschaft bei der Konferenz mit dem Thema Dann wird das Ende kommen. Hier von Deutschland aus, vom Kanal Live for All Europe. Wenn du noch nicht dem Kanal folgst, kannst du das dort auf YouTube machen. Dort gibt es das prophetische Wort für uns. Hier ist der Herr, Geschwister. Wir sind jetzt an der letzten Botschaft angekommen. Es ist wirklich wunderbar, hier zu sein, das Wort zu hören. Fang an mit Matthäus 11, 25. Das ist ein Empfinden, das wir haben müssen, der Danksagung. Hat Jesus gesagt, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Wir danken dem Herrn, weil ich denke, dass wirklich in den vier Botschaften, die wir bekommen haben, und auch Freitagabend bei der Einführung, dass der Herr zu uns gesprochen hat. Wenn du das Sprechen des Herrn empfangen hast, dann heb die Hand. Ich glaube wirklich daran, dass der Herr nicht nur mit uns selbst, mit unserer Person besorgt ist, sondern er ist mit etwas besorgt, das heißt der Aufbau. Und in diesem Semester wird es darum gehen, um den Aufbau der Gemeinde. Wir haben in den Botschaften gesehen, wie der Herr uns das Wort von Matthäus, was in Matthäus geschrieben steht, offenbart hat. Wir sehen, wie wunderbar die ganze Offenbarung ist, die der Herr uns in seinem Wort gibt. Jedes Wort von der Bibel ist verbunden mit diesem Empfinden Gottes. Das Herz Gottes ist verbunden mit diesem Vorsatz, mit diesem Plan, der Aufbau der Gemeinde. Wir müssen auch sehen in der Praxis, was der Herr erreichen möchte. Am Ende möchte er uns zur Herrlichkeit hineinführen. Er nimmt uns, wir sind die Materialien. Und es ist sehr interessant, lass uns hier in Matthäus 15 sehen. Cäsar hat das erwähnt. Matthäus 15, Vers 30. Wer sind diese Leute, die der Herr gerufen hat, gereinigt hat? Und große Volksmengen kamen zu ihm, die Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten, und sie warfen sie ihm zu Füßen, und er heilte sie. Als er vom Berg hinabgestiegen ist, nach der großen Offenbarung von Matthäus 5 bis 7, da sagt er, was er uns wünscht, als Gemeinde. Die Gemeinde ist keine religiöse Einheit oder irgendein Verein von Freunden. Die Gemeinde ist die Frucht des Todes und der Auferstehung von Christus. Wir sind in einer Woche, in der die Menschen Ostern feiern. Ich möchte hier nur kurz was einbringen. Wir wissen nicht, ob Ostern wirklich zu dieser Zeit passiert ist. Und wir im Gemeindeleben tun nicht Ostern feiern. Wir feiern aber das wahre Ostern jeden Tag. Weil wenn wir uns an den Tod und an die Auferstehung Jesu erinnern, das ist Ostern. Wir tun hier keine Religion oder Traditionen leben. Leider hat die Tradition, also die Religion hat Jesus nicht aufgenommen. Der Herr ist zu einer Gruppe von Menschen gekommen, die mit reinem Herzen auf ihn gewartet haben. Die Religion, also repräsentiert vom Judentum, war weit weg von Gott. Es war wirklich eine Hülle, eine schöne Struktur, eine große Hülle, aber mit keinem Inhalt. Als Jesus den Tempel gereinigt hat, wisst ihr noch, er ist nach Jerusalem gekommen, um den Tempel zu reinigen. Also er ist da hingegangen und da waren alle möglichen Leute, die Sachen verkauft haben. Das Problem war nicht kaufen und zu verkaufen, aber es gab da ein ganzes Ambiente von Korruption und Sünde. Die Menschen haben aus etwas Heiligem, den Tempel, sie haben daraus eine Räuberhöhle gemacht, wie Jesus gesagt hat. Und er sagt da, Jesus hat das, den Tempel mein Gebetshaus genannt. An einer Stelle, wir können das auch lesen, Matthäus 23, Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Dieses Haus war das Gebetshaus Gottes und es war auch das Haus Israels. Theoretisch lebten sie für die Interessen Gottes. Im Alten Testament war der Tempel verbunden mit dem Willen Gottes. Es sollte das Zentrum, der Mittelpunkt ihres Lebens sein. Aber dieses Gebetshaus ist zu einer Räuberhöhle geworden. Deswegen hat Jesus hier gesagt, euer Haus. Er hat nicht mehr gesagt, mein Haus. Er hat bei diesem Wort, euer Haus, meinte damit, dass er nicht mehr in diesem Haus ist. Wenn er gesagt hätte, mein Haus, dann wäre er dort. Aber wenn er sagt, euer Haus, das heißt, es ist nicht mehr sein Haus. Er sagt hier, euer Haus wird euch öde gelassen. Er sagt dann hier, gepriesen sei, da kommt im Namen des Herrn, weil der Herr sein Haus wieder aufbauen würde. Dieser Tempel, der war nur ein Symbol, ein Schatten. Es war ein Schatten der Religiosität, der Religion. In Matthäus 16 wird offenbart, wer Christus ist. Wer Jesus ist. Dann antwortet Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Gleich danach sagt Jesus, ich habe auch etwas zu zeigen. Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Hades werden nicht die Gemeinde überwältigen.
o coração de Deus já não estava mais numa edificação física. Porque, na verdade, a edificação física do Velho Testamento, a casa de Deus, o templo, era apenas uma figura do que ele queria de fato.
Im Alten Testament, es war nur ein Schatten davon, was er wirklich tun wollte, was er aufbauen wollte. Das ist seine Gemeinde. Die Gemeinde, wenn wir davon sprechen, das sind wir. Dank seines Todes und seiner Auferstehung, also heute hatten wir ja den Tisch des Herrn, wir hatten das Brot, den Wein, den Leib repräsentieren und sein Blut. Genau da, zu dieser Zeit, als er am Kreuz gestorben ist, also Jesus hat offenbart, wer er ist, und auch die Gemeinde hat er gesagt, dass er seine Gemeinde aufbauen würde. Der Herr wird seine Gemeinde aufbauen. Wir sind dabei auch involviert. Ich möchte hier ein Konzept vernichten, was hier wirklich oft gesagt wird. Dieser Satz, ich bin die Gemeinde. Ich weiß nicht, wie oft du das gesagt hast, du das gehört hast. Manche sagen, ja, ich bin die Gemeinde. Ja, du bist Teil der Gemeinde. Als Glied des Leibes Christi. Aber es gibt keinen Aufbau mit nur einem Stein. Das ist genauso, also ein Körper hat nicht nur ein Mitglied, sondern es gibt viele Glieder. Deswegen ist dieses Konzept so schwierig, weil das würde heißen, dass man die anderen nicht braucht. Ich kann zwar mit anderen reden oder so, aber nein, ich habe hier mein eigenes Leben mit Gott, ich bin zufrieden damit. Du wirst auf diese Weise nie den Plan Gottes erfüllen können. Es gibt keine Gemeinde mit nur zwei Leuten. Der Aufbau, wie wir gestern gehört haben, geschieht durch viele verschiedene Materialien. Es gibt Sand, Steine, Wasser, um uns alle miteinander zu vermischen, damit wir eins werden, so wie diese Säule, wo du dann nicht mehr die Materialien siehst. Du siehst nicht den Stein, den Sand, das Zement und das Eisen. Es ist nur eine Struktur, die das Haus, das Gebäude aufrecht hält. Nachher werden wir noch ein bisschen über die Gemeinde sprechen. Wenn der Herr also in Matthäus die ganzen Materialien aufsammelt, wir sehen hier die Blinden, die Aussätzigen, die Lahmen. Das ist unser Zustand. Wisst ihr, wieso der Herr das sagt? Weil der Herr zeigen möchte, dass genau in deinem Zustand, wenn du dich unfähig fühlst, ungeeignet, genau da wird der Herr dann seine Herrlichkeit offenbaren. Wenn ich mich fähig fühle, werde ich durch einen Prozess durchgehen müssen, wo ich gereinigt und zermalmt werde, genannt Kreuz. Das hat der Herr Jesus in Matthäus 16 gesagt, das können wir auch lesen. Wir kennen alle den Vers. Davor möchte ich noch kurz Vers 21 lesen. Matthäus 16, 21. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Hier nachdem Christus offenbart wurde und auch die Gemeinde offenbart wurde, dann hat er hier gezeigt, wie er diese Materialien aufsammeln würde. Wir sehen dann Beispiele, die Menschen, die blind waren, lahm, taub, die Menschen, die die Welt vernachlässigt. Und er sagt hier, es ist notwendig, dass er hingeht. Seht hier die erste, das ist der Satz, von der Zeit an. Er konnte den Jüngern nur den Grund dafür nennen, dass er nach Jerusalem gehen musste, nachdem er die Gemeinde offenbart hat. Ohne seinen Tod hätte es die Gemeinde nicht gegeben. Dank dem Herrn, dass Jesus für dich und für mich gestorben ist. Weil er das getan hat, sind wir heute diese Materialien für seine Gemeinde, für den Aufbau der Gemeinde. Er hat hier gesagt, dass er vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Die Jünger haben das hier nicht verstanden, wieso er leiden musste, wieso er dann auferstehen würde. Sie waren immer noch auf dieser irdischen Ebene. Sie konnten nicht verstehen, was der Herr sagen wollte. Später in Kapitel 17 sagt er nochmal dasselbe. Und in Kapitel 19 sagt er das zum dritten Mal. Ihr wisst ja, dass wenn irgendwas in der Bibel wiederholt wird, dann ist es sehr wichtig. Der Herr hat hier gesagt, wenn ich nicht nach Jerusalem gehe, wird sich der Wunsch des Vaters und mein Wunsch nicht erfüllen, die Gemeinde hervorzubringen. Bruder César hat über die Materialien des Aufbaus gesprochen. Und auch heute Morgen beim Brotbrechen haben wir nur ein Brot gesehen, wo man nicht die Körner sieht, man sieht nicht das Öl oder das Wasser, man sieht nicht den Salz. Das alles setzt das Brot zusammen. Die Körner wurden zermahlen und sind zu Mehl geworden und das alles wurde vermengt miteinander, sodass alles eins geworden ist. Wir sehen nicht die Einzelnen, weil wir alle vereint wurden. Es gibt nur ein Zeugnis, aber dafür müssen wir durch einen Prozess hindurchgehen. Deswegen sagt hier der Herr in Vers 24, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Er nimmt die Materialien, er bringt uns zusammen und dann fängt er an, uns zu reinigen. Dank dem Herrn für das Blut Jesu, das uns reinigt. Es hat mir sehr gefallen, was César gesagt hat. Der erste Waschgang, der zweite Waschgang. Man muss alle Unreinheiten wegspülen, damit wir alle zusammengebracht werden können. Manchmal haben wir nicht sichtbare Unreinheiten. Ich bin kein Ingenieur, aber ich habe ein bisschen gelesen und ich habe gesehen, dass auch so kleine Sandkörner stören können bei der Zusammensetzung von Beton. Deswegen müssen die Materialien gewaschen werden, gereinigt werden. In unserem Leben muss das auch passieren, jeden Tag. Wir haben das Wasserbad des Wortes. Ich weiß nicht, was ihr fühlt, aber ich bin mir sicher, dass ihr mir zustimmen werdet. In den letzten Tagen waren wir hier alle in einem Wasserbad. Spüre nicht auch, dass viele Unreinheiten abgewaschen wurden, viele Zweifel, viele Unsicherheiten, viel Stolz. Ihr wurdet zerbrochen. Vielleicht habt ihr auch geweint. Ich bin mir sicher, dass ihr dann in diesem Moment berührt wurdet. Was ist das? Das ist das Waschen des Wortes, das uns reinigt. Gehen wir zu Epheser, Kapitel 5, das redet davon. Der Herr reinigt uns, weil er uns liebt. Der Herr bringt seine Gemeinde hervor, baut sie auf, weil er ein Ziel hat. Ich werde dann auch dahin kommen bei den Gleichnissen, dass der Herr ein Ziel hat damit. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Das Wort kommt zu uns, so oft es auch nötig ist, um uns zu heiligen. Dich als Teil der Gemeinde zu heiligen und auch die Gemeinde als Ganzes zu heiligen. Wir haben die Verantwortung beim Aufbau. Das heißt, wir haben keine andere Wahl, als zu sagen, Herr, heilige mich. Wir können nicht sagen, dieses Wort ist nicht für mich. Nein, das mag ich nicht. Es ist wie, als würdest du vor dem Wasser fliehen. Es kann sein, dass du es nicht magst. Aber früher oder später musst du zum Wasser zurückkommen, musst du gewaschen werden. Sonst ist es wie wir gehört haben, ich vergebe dir, aber ich möchte dich nicht mehr sehen. Das gibt's nicht. Wer das sagt, versteht nicht, was der Aufbau ist. Um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Damit, seht wie wunderbar, was ist das Ziel? Heute haben wir gesehen, dass der Herr seinen Reißverschluss der Menschlichkeit geöffnet hat, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Sicherlich war seine Herrlichkeit sehr hell, hat gescheint. Niemand konnte wirklich hinschauen. In Matthäus 17 stand, dass deine Herrlichkeit so wie die Sonne war. Wer kann denn in die Sonne schauen? Kannst du in die Sonne schauen? Die Sonne lässt einen erblinden. Es ist so stark, ein starkes Licht. Der Herr hat seine Herrlichkeit gezeigt. Er hat das gezeigt, aber er sagt, es ist nicht nur für mich, ich möchte dir zeigen, wohin ich dich bringen möchte. Ich möchte dir zeigen, wo du auch sein wirst, was du auch haben wirst. Aber wir müssen einen Prozess durchlaufen namens das Kreuz, denn wenn ich nicht ans Kreuz gehe und sterbe, wird das nicht passieren. Aber wenn ich das tue, wird im Wort steht, dass wir verherrlicht sein werden. Der Herr ist zum Geist des Lebens geworden, damit wir wie er sein können. Mit seiner Auferstehung hat sich die Tür geöffnet, damit wir sein können, so wie er ist. Wir sind an diese Materialien, die vom Geist gefangen genommen wurden. Mit dem darf ich für dich beten, bringen wir die Menschen dazu, den Namen des Herrn anzurufen. Wenn die Menschen den Namen des Herrn anrufen, berühren sie den Geist. Wenn sie den Geist berühren, den Herrn berühren, dann öffnen sie sich und bekommen das Leben des Herrn. Und dieses Leben bringt den Prozess in Gang, dass sie umgewandelt werden. Hier Vers 27, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte. Der Herr möchte, dass wir diese Herrlichkeit sehen, weil wenn wir das tun, ändert sich unser Leben. Wir hören auf die Dinge dieser Erde zu sehen und schauen auf den Berg. Der Sinn unseres Lebens ändert sich. Versteht ihr, was ich sage? Wenn du weißt, wohin der Herr dich führen möchte und was der mit dir machen möchte, nicht nur mit dir, sondern mit der Gemeinde. Der Herr möchte dich zu seinem höchsten Plan bringen, das ist, die Gemeinde verherrlicht darzustellen. Wir sind auf diesem Weg. Wir sind auf diesem Weg, zu einer verherrlichten Gemeinde zu werden. Ohne Flecken oder Runzel. Vor allem die Frauen, ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber vielleicht gebt ihr ein paar Euros für Cremes, also gegen Falten aus, oder Make-up, ja oder nein. Und je mehr die Zeit vergeht, desto mehr kauft man. Ich bin mir sicher, dass Chanel, wie alt bist du? Sie ist 11. Sie braucht kein Make-up, braucht kein Anti-Falten-Cremes, weil sie jung ist. Aber wenn man so 30, 40, 50 wird, je älter man wird, je reifer man wird, sag ich mal so, ob man will oder nicht, altert unser Körper immer mehr. Wisst ihr, was, woher das Wort Kosmetik kommt? Kosmos, das heißt Welt. Die Welt möchte die Wahrheit überdecken. Willst du deine Runzeln, deine Flecken loswerden, werde ich dir etwas verraten. Lebe im Geist, lese mehr das Wort, verbringe mehr Zeit mit den Dingen Gottes und ich bin mir sicher, du wirst erneuert werden. Wer Bruder Dong kennengelernt hat, der ist mit 97 von uns gegangen. In seinen 80er, 90ern wirkte nicht so wie sein wahres Alter. Er wirkte viel früher. Ich hoffe, ich sehe nicht so aus, wie ich wirklich, nicht so alt aus, wie ich wirklich bin. Vielleicht wegen meinen weißen Haaren. Wie alt denkt ihr, bin ich? Wenn ihr denkt, dass ich jung aussehe, dann lese ich wahrscheinlich viel das Wort. Wie alt denkt ihr, bin ich 55? Es gibt Leute, die mit 30 auch weiße Haare haben. Ich werde fast 60. Bin fast 60. Dann kann ich schon in Brasilien bei den Rentnerparkplätzen parken. Lasst uns 2. Korinther Kapitel 4 lesen. 2. Korinther Kapitel 4:16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Glaub an das prophetische Wort, lebe das Wort, lebe im Geist, ruf den Namen des Herrn an, habe mehr Gemeinschaft im Wort, Gemeinschaft mit anderen, kümmere dich um die Menschen, predige das Evangelium. Und diese Freude wird all das tun, wird uns wirklich erneuern. Stimmt ihr mir zu oder nicht? In Epheser stand da, dass wir ohne... Hier 5:27. Gemeint, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wer ist perfekt? Nur Gott. Und Gott möchte, dass auch seine Gemeinde so wird wie er. In 1. Johannes 3 steht, dass wir noch nicht wissen, wie wir sein werden, aber wir werden so sein wie er. Das hat mit dem Aufbau der Gemeinde zu tun, mit dir, mit mir. Wir sind hier wie in einer Behandlung. Was machen wir hier? Was ist denn eine Konferenz der Gemeinde? Das ist wie ein Spa. Wer möchte denn nicht bei einem Spa sein? Gibt viel Geld aus. Aber das ist wirklich ein Spa der Erneuerung. Wir werden gereinigt durch das Wort, das wir werden von unseren Sünden gereinigt. Wir müssen uns reinigen. Der Herr ist heilig und er möchte eine heilige Gemeinde haben. Deswegen muss er uns reinigen. Er muss es tun und er wird uns da durchgehen lassen. Mir hat gefallen, was Mikäas hier gesagt hat. Was wir individuell durchmachen. Wenn wir den Plan verstehen, dass der Herr uns mit anderen Menschen zusammenbringen möchte. Wir müssen dieses Arbeiten in unserem Leben akzeptieren. Und das alles hat ein Ziel, und zwar den Aufbau der Gemeinde. Weil der Herr kann uns nicht so nutzen, wie wir sind. Wir lassen die beiseite, bei denen wir denken, ja, dass sie nichts bringen, und gehen auf die zu, wo wir denken, das sind gute Materialien. Aber niemand von uns ist gutes Material. Egal, ob wir in unseren Augen gut sind. Aber in den Augen Gottes müssen wir alle durch denselben Filter hindurchgehen. Das ist das Kreuz. Lass uns zu Matthäus gehen. Kapitel 22. Matthäus 22 spricht von dem Gleichnis der Hochzeit, vom Hochzeitsmahl. Der Herr zeigt uns seine Herrlichkeit. Wir sehen hier, dass der Herr eine verherrlichte Gemeinde haben möchte. Wir sind in diesem Prozess. In diesem Prozess gibt es die Berufung. Wir werden es noch sehen. Es gibt die Wahl. Und danke dem Herrn, wir alle sind hier, auch die über Zoom zuschauen. Du musst dir klar sein, du bist gerufen worden. Du wurdest auserwählt. Bist du auserwählt oder nicht? Wurdest du berufen? Wir wurden alle gerufen. Matthäus 22, Vers 1. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Hier hat der Bruder uns sehr klar gesagt, das Hochzeitsmahl ist das tausendjährige Reich, das Reich, das kommt, das Reich, das der Herr zurückbringen wird. Das ist das Hochzeitsmahl. Das Hochzeitsmahl des Lammes ist die Hochzeit zwischen dem Herrn und der Gemeinde. Wir werden daran teilnehmen. Wer hat hier schon geheiratet? Nimmt die Hand hoch. Die Schwestern. Als du geheiratet hast, gab es eine Hochzeit, ein Hochzeitsfest. Du hast dich darauf vorbereitet, oder? Und das ist der große Tag. Sowohl für die Familie der Braut als auch für die Familie des Bräutigams. Das ist ein Fest. Geschwister, das größte Event der Zeit ist das Hochzeitsmahl des Lammes. Seid ihr nicht froh darüber? Also wirklich. Wenn du zu einer Hochzeit eingeladen wirst, bist du nicht glücklich. Aber wenn du an der Hochzeit teilnimmst, wie fühlst du dich dann? Viel, viel glücklicher. Ich bin nicht nur eingeladen, sondern ich bin die Braut. Ich bin die Braut, die mit dem Bräutigam heiraten wird. Und der Herr bereitet uns vor. Alles, was wir durchmachen. Die Reinigung des Herrn, die Heiligung des Herrn, das ist die Vorbereitung. Der Herr wird nicht mit einer total unordentlichen und ungewaschenen Frau heiraten wollen. Natürlich, der Herr liebt uns, wie wir sind. Aber der Herr hat auch so seine Bedürfnisse. Der Herr ist heilig, deswegen möchte er auch eine heilige Braut. Ich bin ohne Sünde, deswegen möchte ich auch, dass meine Braut ohne Sünde ist. Deswegen bereitet er uns vor. Dann hier, Vers 3, und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen, und sie wollten nicht kommen. Hier geht es um das Volk Israels. Das Volk Israel hat Gott nicht angenommen. Hat Jesus nicht angenommen. Ja, und dann hier, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen, mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Komm zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere auf seinen Handel. In der Geschichte bezieht sich das auf das Volk Israel. Aber lass uns das auf uns anwenden. Der Herr arbeitet in uns, investiert in uns. manchmal haben wir genau diese Haltung. Manchmal kümmern wir uns einfach nicht darum. Wir gehen dann zu unserem Acker, kümmern uns um unsere Pläne, unsere Projekte oder gehen zu unserem Handel. Nein, Herr, nachdem ich diesen Job bekommen habe oder in diese Uni komme oder nachdem ich geheiratet habe, nachdem ich Kinder gehabt habe, nachdem ich Enkelkinder gehabt habe, dann werde ich mich dir vollständig hingeben, um dir zu dienen. Als ich das hier gelesen habe, hat mich das sehr beeindruckt. Lass uns hier auf die anderen schauen. Ah, das ist das Volk Israel, die Juden, was damals passiert ist. Das kann auch mit mir passieren. Das kann mit uns passieren. Und heutzutage im Christentum gibt es so viele Sachen, die uns ablenken. Dank dem Herrn, dass wir durch das Wort wieder zum richtigen Fokus gebracht werden. Und es wird gesagt und wieder gesagt und wieder gesagt, bis wir es verinnerlicht haben. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Sie waren sogar schlimmer. Dann Vers 7, der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und streckte ihre Stadt in Brand. Dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. Der Herr hat ihnen Würde gegeben, aber sie haben sich nicht darum gekümmert. Ich habe dem Herrn gesagt, Herr, ich möchte nicht deine Einladung vernachlässigen. Ich möchte nicht vernachlässigen, dass du in mir arbeiten möchtest. Ich möchte dich nicht ablehnen. Ich will nicht wie dieses Volk sein. Ich möchte deiner Einladung würdig sein. Und eigentlich sind wir würdig, weil wir gerufen wurden. Wir wurden vom Blut des Herrn gereinigt. Der Preis, den der Herr bezahlt hat, ist sehr hoch gewesen. Viele hören dort auf, ja, der Herr hat mich gerettet und fertig. Aber nein, der Herr ist für mich gestorben, hat mich errettet, hat mir seinen Geist gegeben. Und jetzt muss ich aufgebaut werden als das Haus Gottes und auch als die Braut Christi für den Herrn. Dann Vers 9, so geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Gute und böse. Es gibt ein Kapitel, das ähnlich ist. In Lukas Kapitel 9, da wird was gesagt, was ähnlich ist mit dem, was wir dem ähnliches, was wir gelesen haben. Lukas. Lukas 14, Vers 15. Als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein, und der sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe fünf Joch-Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Es sind viele Entschuldigungen, viele Ausreden. Ich glaube daran, dass in dieser Konferenz der Herr an uns rütteln möchte. Ich habe keine Zeit mehr zu verlieren. Ich habe dich nicht gerufen. Ich habe dich nicht gerettet. Dich nicht erneuert. damit du die ganze Zeit Ausreden gibst. Ich brauche dich. Ich lade dich ein. Du bist mein Gast, um an diesem Fest teilzunehmen. Hier in Vers 21 wird das dann gesagt. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Herr aus Herr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Es ist wirklich ähnlich, dem ähnlich, was in Matthäus 15 steht. Die sich gut finden, die werden ablehnen, aber die, die unfähig sind, die werden eingeladen. Wir brauchen einen demütigen und zerschlagenen Geist. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. In Matthäus 22 wurden die Guten und die Bösen eingeladen. Es ist egal, ob sie gut oder böse waren, alle mussten eines haben, in Vers 11. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Der König lädt alle ein, man kommt, da brauche ich dann auch noch ein Hochzeitskleid. Erst denkt man so, ja, eigentlich müsste es doch genug sein, dort zu sein, wenn man die Einladung hat. Nein, damit du wirklich am Fest teilnehmen kannst, musst du das ausziehen, was du bist, was du hast, und ein Hochzeitskleid anziehen. Habt ihr es verstanden oder nicht? Du gehst nicht irgendwie zu einer Hochzeit. Du musst etwas Besonderes anziehen. Aber hier, wer waren diejenigen? Das waren die Leute von den Kreuzwegen. Hatten die denn schicke Klamotten? Nein. Wenn wir errettet werden, bekommen wir unsere erste Kleidung. Wir sind unwürdig. Aber wenn wir den Herrn glauben, wird der Herr zu unserer ersten Kleidung, er wird zu unserer Gerechtigkeit, und das befähigt uns dazu, im Haus Gottes zu leben. Aber um am Hochzeitsmahl des Lammes teilnehmen zu können, an diesem besonderen Fest, an diesem großen Event, müssen wir das Hochzeitskleid haben. Und dieses Hochzeitskleid wird bestickt während unserem ganzen Leben. Wir gehen durch verschiedene schwierige Situationen, damit diese Kleider bestickt werden. Ich möchte das Beispiel von Esther bringen. In Esther wird gezeigt, dass ich werde nicht in die Geschichte von Esther mich vertiefen. Esther war eine Weise. Der König hat dann zu ihrer Zeit junge Frauen gesucht, damit er eine heiraten könnte. Kapitel. Esther war im Exil mit ihrem Onkel. Sie war schön. Also Esther 2, Vers 7. Und er war Vormund von Hadassah, das ist Esther, der Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter und das Mädchen war von schöner Gestalt, von schönem Aussehen. Das Mädchen war schon schön. Aber sie war noch nicht bereit dafür, vor den König geführt zu werden. Deswegen, es ist egal, was unser Zustand ist, ob wir schön, hässlich sind, gut oder böse. Wir sind nicht bereit dafür, vor den Herrn, vor den König geführt zu werden. Ja, und es geschah, als das Wort des Königs und sein Gesetz vernommen wurden und als viele Mädchen der Burg Susa zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs aufgenommen unter die Autoritätsgeist des Hüters der Frauen. Vers 12. Wenn nun die Reihe an ein jedes der Mädchen kam, zum König Ahasverus hineinzugehen, kam, nachdem es gemäß der Vorschrift für Frauen 12 Monate lang behandelt worden war. Denn so wurden die Tage ihrer Schönheitspflege voll. Es waren 12 Monate Spa. Denn so wurden die Tage ihrer Schönheitspflege voll. Nämlich 6 Monate mit Myrrhe, Öl und 6 Monate mit Balsamölen und mit anderen Schönheitsmitteln für Frauen. 6 und 6 Monate. Schönheitsbehandlung. Das heißt, ein Jahr kann ein Leben darstellen. Geschwister, was machen wir in der Gemeinde durch? Das ist diese Schönheitsbehandlung. Was ist diese Konferenz? Eine Schönheitsbehandlung. Was macht das prophetische Wort mit uns jeden Tag, wenn wir es hören? Es macht uns schöner. Wisst ihr, was Myrrhe ist? Myrrhe repräsentiert den Tod Christi. Lass uns zu Psalm 45 gehen. Vers 8. Vers 9. Myrrhe und Aloe, Kassia sind alle deine Kleider. Aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Saitenspiel. Im Palast vom König gibt es genau diese Materialien, diese Öle. Myrrhe repräsentiert den Tod und die Auferstehung von Christus. Das ist der Prozess des Todes und der Auferstehung. Geschwister, wir sind in einem Prozess der Schönheitsbehandlung. Der Herr möchte uns vorbereiten. Das ist aber nicht nur, wie schön, dann bleibe ich hier und mache nichts. Es gibt auch etwas Praktisches. Gehen wir zu Matthäus Kapitel 20 zurück. Es ist das Gleichnis des Weinstocks. Der Herr möchte diese Behandlung beschleunigen, weil er mich und dich braucht. Deswegen dürfen wir nicht vor dem Arbeiten des Herrn fliehen. Der Herr braucht uns. Der Herr braucht dich und mich. Wir sind wirklich am Ende der Zeiten. Wie wir gestern von Bruder Cornel gehört haben, wir wissen nicht, was es bedeutet, im Krieg zu sein. Wir dürfen nicht mehr leben, wie wir früher gelebt haben. Wie als würde nichts passieren. Wir sind hier, um die Wiederkunft des Herrn, also den Herrn zurückzubringen. Matthäus 20. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeit in seinem Weinberg einzustellen. Wir wurden gerufen, wurden erneuert. Hier wird aber auch von einem Lohn gesprochen. Es ist wie hier eine Arbeitsstelle. Was bekommt man, wenn man diesen Job annimmt? Man wird glücklich, man bekommt Herrlichkeit. Unser Lohn ist wirklich besser als der Lohn von den vorherigen Arbeitern. Wir bekommen gratis Bar, gratis Schönheitsbehandlung. Natürlich, es gibt ein paar Leiden, aber es wird nur gearbeitet. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in sein Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesem sprach er: Geht auch ihr hin in den Weinberg, und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus um die sechste und neunte Stunde und machte es ebenso. Als er aber um die elfte Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagten zu ihm: Weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die elfte Stunde Eingestellten kamen, empfingen sie je einen Denar. Wenn du zu Vers 2 zurückgehst, nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Das waren die ersten Arbeiter. Hier wird gleich etwas gezeigt, eine Abbildung, damit wir es besser verstehen. Damals war das so, dass der Arbeitstag um 6 Uhr morgens angefangen hat und bis 18 Uhr ging. Also um 6 Uhr war die nullte Stunde, als der Arbeitstag anfing, und um 18 Uhr war die zwölfte Stunde. Es waren also 12 Arbeitsstunden. Um 6 Uhr ist also der Herr hinausgegangen, um die Arbeit zu finden, hat mit ihm einen Denar vereinbart. Um 9 Uhr ist er wieder hinausgegangen, hat wieder Leute eingestellt. Dann in der sechsten Stunde wieder, neunte Stunde wieder. Ihr merkt hier, dass er alle 3 Stunden hinausgegangen ist. Dann zur elften Stunde, es war um 17 Uhr, da ist er wieder hingegangen, um die Arbeiter der letzten Stunde zu rufen. Wenn du das anschaust, was bedeutet das? Hier, das repräsentiert eigentlich alle Arbeiter, alle Diener des Herrn der Geschichte, die am Anfang zur nullten Stunde, zur dritten Stunde, zur sechsten Stunde. Wo sind wir hier heute? Wir sind zwischen der neunten und der elften Stunde. Alle haben gearbeitet, haben ihren Teil getan. Und der Herr wird jedem von ihnen ihren Lohn geben. Aber wieso macht er dann etwas anders? Es war immer alle 3 Stunden, aber dann zur 11. Stunde ruft er nochmal welche. Wieso? Um sein Werk zu vollenden. Am Ende braucht er Menschen, die vollständig engagiert sind. Marquis hat gesagt: Ich bin Unternehmer. Ich habe gedacht, wieso denken meine Kollegen nicht wie ich? Und der Herr hat ihm dann gesagt: Wieso denkst du denn nicht wie ich? Wir sagen auf keinen Fall, dass die Arbeiter der letzten Stunde nicht wie den Herrn denken, wie der Herr denken. Geschwister, das ist die Geschichte der Gemeinde. Der Herr wirkte in einer bestimmten Weise, zu jeder Zeit hat er eine bestimmte Weise zu arbeiten. Die vereinten Brüder, das war ein Zeitraum. Watchmani war ein anderer Zeitraum. Bruder Dong war ein anderer Zeitraum. Aber heute wirkt er auf eine andere Weise. Wir wurden berufen als die Arbeit der letzten Stunde, um das zu beschleunigen, was der Herr machen möchte auf dieser Erde. Geschwister, wir sind wenige. Wir sind wirklich eine kleine Herde. Aber, weil der Herr barmherzig ist, hat der Herr zugelassen, dass wir wirklich viel Krach machen, das Evangelium predigen. Ich weiß nicht, wie viele von euch vor vielen Jahren daran teilgenommen haben, dass man an die Türen von Tür zu Tür geht. Wer das gemacht hat damals, der wurde gesegnet. Aber das ist jetzt verrückt, wenn man da jetzt daran denkt. Man ging an eine Tür, hat angeschlagen, hat ein bisschen gewartet, ging weg. Wenn dann jemand aufgemacht hat, dann, was haben wir nochmal gesagt? Damals war es noch nicht, darf ich für dich beten. Wir haben dann gefragt, ja, dürfen wir reingehen? Wir wollen mit dir über etwas sprechen. Und viele haben uns damals reingelassen. Es waren Leute, die wir nie gesehen hatten davor. Wir gingen rein, saßen auf dem Sofa und haben angefangen, ein Buch mit den Menschen zu lesen. Das ist das Geheimnis des menschlichen Lebens. Haben mit ihnen den Namen des Herrn angerufen, haben sie dazu gebracht, dass sie ihre Sünden, sich von ihren Sünden befreien. Dann haben wir gesagt, ja, du bist jetzt bereit, dafür getauft zu werden. Wo ist dein Badezimmer? Wir werden dich taufen. Dann, ja, füll deine Badewanne. Wir werden deine ganze Familie taufen. Und sie gingen dann hin, haben ihre Klamotten gewechselt und wurden getauft. Wisst ihr das noch? Versucht das jetzt mal heute zu machen und guck, was passiert. Das hat damals hat es geklappt. Wer damals geglaubt hat und es getan hat, wurde gesegnet. Wer nicht geglaubt hat, hat nicht diese Erfahrung machen können. Aber heute ist das, darf ich für dich beten, viel einfacher. Man geht zu einer Person und sagt, darf ich für dich beten? Es ist keine Methode. Es ist einfach das prophetische Wort, das funktioniert. Es ist das Wirken des Herrn für heute. Der Geist spricht zu uns, dann müssen wir einfach sein, gehorsam sein und es tun. Wer es vollbringen wird, das ist der Geist. Wir bekommen auch oft ein Nein. Deswegen, wir müssen die Menschen suchen, die Ja sagen. Aber wenn wir auf dieselbe Weise alles tun, seit der 0. Stunde, dann wird das nicht funktionieren. Es gibt diesen einen Vers, glückselig diejenigen, die, wenn ich zurückkomme, dabei gefunden werden. Wir werden nicht alle erreichen. Es werden nicht alle Menschen Gebet empfangen. Aber das Evangelium des Reiches wird gepredigt. Wir sind darin involviert. Der Herr wird es beschleunigen. In den letzten 3 Jahren wurde in Brasilien mehrere Millionen Menschen durch Gebet erreicht. Wir haben oft in unserem Alltag Gelegenheiten bei der Arbeit. Wir können einfach Bücher oder eine Zeitschrift dabei haben. Dann sagst du, darf ich für dich beten? Der Geist bringt dich dazu, das zu sagen. Und dann sagt die Person, ja, ich möchte Gebet. Die Erfahrungen, die wir gestern hatten, waren schön. Das Wort wurde gesät, Menschen haben Gebet empfangen, wir wurden gerettet und wir haben auch Menschen gerettet. Ich bin mir sicher, dass ein paar von diesen Menschen, also an dem Tag vom Tribunal Christi, dass sie dann hören werden vom Herrn, ja, kennst du mich, die Menschen? Nein. Damals in Stuttgart, da wollte jemand für dich beten, du hast nicht angenommen. Wir müssen wirklich mutig sein. Wir sind mutig für so viele Dinge. Wir müssen als Arbeiter der letzten Stunde mutig sein. Wir müssen Ja und Amen sagen. Einfach sein. Das ist wirklich wichtig. Die Gehorsamkeit ist auch wichtig. Und wenn der Herr seine Gemeinde vorstellt, stellt er sie auch als eine Armee vor, als ein Heer. Wir sind hier in einem Krieg zwischen verschiedenen Königreichen. In Brasilien, dort bei der Konferenz, war es wirklich wie in einem Kriegsraum, wo verschiedene Strategien für einen Krieg geplant wurden. Wir werden nicht mit großen Strategien, mit Tausenden, Millionen von Euro siegen. Wir werden durch das Wort und durch den Geist siegen, durch Gehorsamkeit. Der hat gesprochen, ja, Amen. Wir sollen beten, ja, beten wir. Manche werden es nicht wollen. Nein, ich habe keine Zeit, aber es ist kein Problem. Wir müssen die Lahmen, die Blinden aufsuchen. 1. Korinther 1, 26. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass ich von Gott kein Fleisch rühme. Fühlst du dich, als wärst du nichts? Fühlst du dich töricht, verachtet, dann bist du von Gott auserwählt. Und diejenigen, die sich als etwas fühlen, der Herr wird ihnen arbeiten, damit sie genau so werden. Paulus hat sich groß gefühlt. Gott hat ihn zerbrochen, sodass er dann gesagt hat, alles alles gebe ich auf für Christus. Wenn wir die Herrlichkeit des Herrn sehen, werden wir zu Staub. Wir müssen die Herrlichkeit des Herrn jeden Tag sehen, damit wir zu Staub werden, damit wir sehen, dass wir nichts sind. In Sacharja steht, spricht der Herr nicht durch Kraft und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. Durch den Geist des Herrn, nicht durch deine Fähigkeit. Ah, ich werde das Evangelium predigen, sobald ich alles ganz genau weiß. Es hängt nicht davon ab, was du sagen kannst, was du erklären kannst. Es ist etwas Unerklärliches. Es ist etwas Übernatürliches von einer anderen Welt. Deswegen habe keine Angst, sei mutig. Lass uns nicht diejenigen sein, die die Einladung des Herrn vernachlässigen, weil wir anderes zu tun haben. Es gibt nichts Besseres, als für den Herrn zu arbeiten. Nachdem der Krieg in der Ukraine angefangen hat, ich hatte das Empfinden eigentlich schon früher in der Pandemie. Es passieren viele Umweltkatastrophen zurzeit. Ich war sehr beeindruckt von dem Feuer in Australien. Die Feuerwehr konnte das Feuer nicht löschen. Es wurden nicht nur Wälder verbrannt, sondern auch Häuser von Millionären. Die waren da die Rentner und dann kam das Feuer und hat alles zerstört, viele Viertel zerstört, Tsunamis, Erdbeben. Jetzt bei dem Krieg, es sind schon 5 Millionen Flüchtlinge, die alles zurückgelassen haben. Diejenigen, die zurückkommen, sehen da, dass das Haus komplett bombardiert wurde. Wie viel Zeit haben sie darin investiert? Sie haben alles zurückgelassen. Weil was ist wichtiger? Das, was sie versucht haben aufzubauen oder ihr eigenes Leben? Deswegen sind sie weggegangen. Sind einfach nur mit Gepäck weggegangen. Wir haben gestern das Zeugnis gehört darüber. Es hat mir sehr viel Licht gebracht. Was bringt es, dass wir in die Dinge dieser Welt investieren? Natürlich, wir brauchen das Mindeste, um zu leben. Wir brauchen das, was wir uns der Herr gegeben hat. Aber wenn wir sagen, ja, ich habe keine Zeit, nein, ich habe nur eine halbe Stunde für Kolportage, ich habe keine Zeit, rauszugehen, Manchmal ist es vielleicht, wie wir gelesen haben, ich habe einen Acker, ich habe geheiratet. Manchmal benutzt man sogar das Wort als Ausrede. Es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Bruder Pedro hat ein starkes Wort gesprochen in der Konferenz. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir dürfen nicht. Wir dürfen keine Fehler machen. Weil der Herr uns schon so viel offenbart hat. Wir haben schon das Messer und den Käse in der Hand. Lasst uns alles zurücklassen, unsere Denkweisen, unsere Meinungen. Ich denke, das ist so, nein, da stimme ich nicht zu. Dann sag doch was, wie es besser wäre. Nein, das weiß ich nicht. Ich stimme einfach nur dem nicht zu. Das geht nicht. In Matthäus 17, 18, 19, lest das mal. Da wird genau das gesagt, darüber zu sein, wie ein Kind arm zu sein. Der reiche Mann, der konnte nicht in das Reich Gottes hineingehen, weil er zu viel hatte, zu viele Meinungen. Deswegen müssen wir uns entleeren. Matthäus Kapitel 21. Der Herr braucht uns, er ruft uns, er belohnt uns. Wir haben keine Ausreden mehr, dass wir dann sagen können, ja, ich wurde nicht belohnt. An diesem Abend hast du deinen Vertrag bekommen. Am Ende der Konferenz hast du jetzt deinen Vertrag bekommen. Die Frage ist, wirst du unterschreiben? Der Herr beruft dich. Der Herr fragt, wieso standest du bis jetzt hier rum? Die Arbeiter haben geantwortet, weil uns niemand eingestellt hat. Wenn der Herr dich das fragt, wieso du nichts noch nichts machst, kannst du sagen, ja, mich hat niemand eingestellt, dann sagt der Herr, jetzt rufe ich dich. Ich möchte, dass du der Arbeiter der letzten Stunde wirst. Du musst nur einfach sein und dem Wort gehorsam, damit du das zu Ende bringst, was die Arbeiter der 9. Stunde nicht zu Ende bringen konnten. Alle Arbeiter sind wichtig. Aber damit die Arbeit beschleunigt wird, die Arbeit der Arbeiter der 9. Stunde beschleunigt wird, sind die letzten Arbeiter notwendig zur 11. Stunde. Wir sind hier, um zu helfen. Ich möchte nicht außen vor bleiben. Ich möchte kein Arbeiter der 9. Stunde sein. Versteht ihr? Sie arbeiten alle zusammen. Ich möchte den Geist des Arbeiters der letzten Stunde sein. Ich kann auch sogar einen Vertrag wechseln. Ich möchte nicht mehr der 9. Stunde arbeiten, sondern in der 11. Stunde. Ich möchte die Wiederkunft des Herrn beschleunigen. Wieso? Weil der Herr seine Wiederkunft vorbereitet. Er hat seine Herrlichkeit gezeigt, Matthäus 17, um zu zeigen, dass der Herr in Herrlichkeit zurückkommen wird. Es gibt einen Krieg zwischen dem Reich der Finsternis gegen dem Reich des Lichts. In der Welt verschlimmert alles. Man weiß nicht mehr, wie man leben soll, wie man reden soll. Alles, was du sagst, kann schon gegen dich verwendet werden. Jede Haltung. Aber wir sind nicht damit beunruhigt. Ich habe heute mit einem Bruder gesprochen. Wisst ihr, wieso das passiert? Wieso es Kriege gibt? Wieso alles zu einem Chaos wird? Wieso diese Pandemie passiert ist? Wieso? Weil das Evangelium des Reiches gepredigt wird. Nicht, weil das alles passiert, dass wir das hier beschleunigen. Weil das im Reich des Herrn passiert, verändern wir die Geschichte. Glaubt ihr daran? Jedes Mal, wenn du für jemanden betest, wenn du dich um jemanden kümmerst, beschleunigst du das Ende dieser Zeit. Beschleunigst du die Wiederkunft des Herrn. Ich möchte nicht mehr zweifeln. Ich möchte Ja und Amen sagen. Matthäus 21 zeigt, wie Jesus in Jerusalem hineingekommen ist, eingezogen ist. Vers 2, 1 und 2. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen, an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und einen Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr braucht sie. Und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Es ist interessant, was das hier mit Offenbarung verbindet. Es gibt die Frau von Offenbarung 12, und das ist die Eselin. Das männliche Kind von Offenbarung ist das Fohlen von hier von Matthäus 21. Das zeigt ganz klar, dass die Überwinder wie ein Eselfohlen sind. Was hat das hier damit zu tun? Also Jesus saß hier auf einem Eselfohlen. Die Könige damals, die ritten immer pompöse Tiere, große Tiere, schöne Pferde, die besser gepflegt werden als viele Menschen, damit sie gut schön aussehen. Diese hohen, schönen Pferde. Jesus kam nicht auf ein Maultier rein. Das ist eine Kreuzung zwischen einem Pferd und einem Esel. Es ist ein großes Tier. Salomo zum Beispiel ritt auf ein Maultier. Aber Jesus kam auf einem Eselfohlen. Es ist ein Lasttier. Es ist ein vernachlässigtes Tier, verachtetes Tier. Die Überwinder sind wie Fohlen. Hier Vers 5, sagt die Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und auf einer Eselin reitend und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Später wird er zu einem Löwen, der Löwe vom Stamm Juda. Aber am Anfang ist er noch wie der Herr, wie ein Esel. Ein kleiner Esel. Sanftmütig. Aber später wird er zu einem Löwen, einem König, weil er durch einen Prozess durchgegangen ist. Esel sind sehr störrische Tiere. Sehr, sehr wie uns. Wir sind manchmal so stur, wir sagen nein, nein, der Herr möchte arbeiten, wir nein. Wir sind so sehr dickköpfig, aber das ist kein Problem. Der Herr wird uns zähmen, er wird uns umwandeln und wir werden dabei helfen, den Herrn in die Herrlichkeit einzuführen. Wir müssen demütig sein wie ein Esel, um Gott nützlich zu sein. Der Titel der Botschaft ist, bindet ihn los und bringt ihn, der Herr braucht ihn. Markus 11. Nur in Matthäus steht Eselin und Esel. Markus, Lukas und Johannes sprechen nur von einem Esel. Markus 11, Vers 2. Und spricht zu ihnen, geht in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich, wenn ihr dort hineinkommt, werdet ihr einen Fohlen angebunden finden, auf dem noch kein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Das hat mich sehr beeindruckt, das Wort angebunden. Wir sind kleine Esel. Wenn dich jemand Esel nennt, dann sei nicht traurig. Sag, ja, ich weiß. Geistlich gesehen weißt du, dass du ein Esel bist. Dieser Esel ist angebunden. An einem Pfahl angebunden. An irgendeinem Ort. Dann sagt der Herr, bindet es los und führt es her. Es sind drei Verben. Angebunden, losbinden und herführen. Wir sind angebundene Fohlen an irgendeinem Pfosten unseres Lebens, in unseren Sorgen, am Pfosten unserer Tätigkeiten. Manchmal sind wir so involviert in unseren eigenen Dingen, dass wir angebunden sind. Manchmal sind wir auch an unserer Arbeit angebunden oder an der Sünde angebunden. Konzepte, Religion. Mose und Elia, die repräsentieren das Gesetz, die Propheten. Als der Herr verherrlicht wurde, da waren auch dort Mose und Elia und Petrus war ganz verwirrt, hat dann gesagt, ja, lasst uns hier Zelte für alle aufbauen. Gott hat dann eingegriffen und gesagt, das ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Dann sind die anderen weggegangen und nur Jesus war noch da. Die Propheten sind gut, ja, aber zu ihrer Zeit. Jetzt hören wir Jesus. Durch das Wort von heute hören wir Jesus. Nichts kann uns verwirren, unsere Meinungen oder irgendwas. Ich habe das so gelernt, aber damals war das so. Das kann ein Gefängnis sein. Und der Herr möchte uns gebrauchen. Versteht ihr das? Du kannst dieses Angebundensein auf alles anwenden. Faulheit. Meine Gesundheit ist nicht gut. Das kann auch ein Gefängnis sein. Der Herr hat schon seinen Befehl gegeben. Bindet los. Bindet los und führt ihn her. Und wenn sie fragen, wieso? Der Herr braucht ihn. Sag es deinem Nachbarn, der Herr braucht dich. Also, Geschwister, der Herr braucht jeden von uns. Seht, wie wunderbar. Die Geschwister gehen, die Jünger gehorchen dem Wort. Sie haben nicht das in Frage gestellt. Ja, du weißt doch, dass dein Fohlen angebunden ist. Wieso sollen wir das machen? Der Herr hat gesagt, ja, ihr werdet das so und so machen, werdet es so und so vorfinden. Die sind dahin gegangen, wollten den Esel holen. Dann kam der Hausherr und hat gefragt, was macht ihr da? Und die haben dann so geantwortet, wie der Herr es ihnen gesagt hatte. Der Herr wusste schon alles, was passieren würde. Der Herr möchte dich losbinden, damit du von ihm gebraucht werden kannst. Aber die Menschen werden es nicht zulassen. Die anderen werden das nicht erlauben. Der Herr hat es schon vorbereitet. Und wenn der Herr sagt, ich brauche ihn, dann werden wir losgebunden. Wir werden dann mit dem Herrn in die Herrlichkeit hineingehen. Wenn Christus offenbart wird, werden auch wir mit ihm in Herrlichkeit offenbart werden. Wir müssen uns also von allem losmachen, was uns festbindet. Es wurde auch vom Dienst gesprochen. Du bist nützlich. Der Herr muss dich nur dorthin bringen, wo er möchte. Du kannst jemanden anrufen, kannst für jemanden auf WhatsApp beten, kannst du nicht mit deinem Nachbarn beten, kannst du dich nicht um Menschen kümmern? Ja, kannst du. Kersey hat Zeugnis gegeben. Sie und eine Schwester haben sich zusammengetan, haben das auf Instagram gepostet, haben nichts erwartet und dann kamen schon Menschen, die mitmachen wollten. Der Herr braucht euch. Der Herr wird die Türen aufmachen. In welchem Dienst? Stell dich einfach nur bereit. Sag dem Herrn, Herr, ich möchte losgebunden sein. Ich möchte zu dir geführt werden. Und wo ich gebraucht werde, will ich sein. Das ist für den Aufbau der Gemeinde. Pass auf, dass du nicht in diese Falle gerätst. Ah, jetzt werde ich das allein machen. Nein, das alles ist für den Aufbau der Gemeinde, ist in der Gemeinschaft mit den Geschwistern. Ich denke, ich beende jetzt hier. Es gibt viel Wort, das noch in der täglichen Speise gegeben werden wird. Wir kauen das Wort wieder und wieder und das Wort wird immer kostbarer. Nicht damit es also für den Aufbau, für unseren Wachstum. Danke, Herr, für diese Konferenz. Danke für diese 4 Tage. In denen der Herr uns zusammengebracht hat. Wir danken dir für dein Wort, für deine Offenbarung, für deine Speise, für deine Berufung, für dass du uns gerufen hast. Herr, binde uns los, bringe uns in dein Haus hinein, damit wir dir dienen können, damit wir dein Wort predigen können, uns um die Menschen kümmern. Damit wir uns gegenseitig uns umeinander kümmern können, die Gemeinde aufbauen, uns deine Herrlichkeit mit dir einführen. Danke für dein Wort in unserem Geist. Danke für jeden, der hier ist. Danke für alle, die auch zuschauen in ihren Häusern. Wir danken dir, Herr. Segne die Gemeinden in Europa. Segne dein Werk in Europa. Wir loben und preisen dich, Herr. Amen.